Es ist wieder soweit, es ist Dienstag, es kommt ein neues Interview raus. Heute ist der Charles Franzke zu Gast. Charles ist ein OCR-Athlet und hat da über Jahre lang alles gewonnen, was man eigentlich gewinnen kann. Also eine absolute Legende in diesem Sport. Sein Spitzname ist die Pferdelunge. Warum er so heißt, wie er trainiert, wie sich der ganze Sport entwickelt hat oder auch wie du vielleicht mit dem Sport anfangen kannst oder wie man Calisthenics sehr gut damit verknüpfen kann. All das wirst du heute in diesem Interview erfahren. Gibt es vielleicht auch die ein oder anderen gefährlichen Situationen in dem Sport? Ist der Sport gefährlich? All das werden wir heute klären in diesem Interview. Es war ein richtig cooles Gespräch. Charles kenne ich persönlich tatsächlich jetzt schon etwas länger, denn 2017, 2018 war ich selber in einem Ambassador-Programm bei einer Proteinmarke und da war Charles eben auch dabei und wir haben uns da kennengelernt und seitdem sind wir eigentlich permanent im Austausch und den ein oder anderen Wettkampf habe ich natürlich auch hier in München mal verfolgt und es ist wirklich crazy, wie dann er oder auch generell die Profiathleten über diese Hindernisse, über diesen Parcours fliegen am Ende des Tages. Wirklich crazy, also die Leistung top. Hut ab davor und genau deswegen ist er heute auch Gast im Calisthenics Podcast, weil es gibt auch die ein oder anderen Hörerinnen, die vor allem den Sport machen und natürlich auch mit Calisthenics verknüpfen oder auch andersrum, ob Calisthenics dann auch die richtige Vorbereitung ist für diesen Sport, all das werden wir heute erfahren. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Gleich mal jetzt vorab, abonniere hier diesen Podcast, lass gleich mal eine positive Sternebewertung da und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Charles. Servus Charles, herzlich willkommen im Calisthenics Podcast. Wie geht's dir?
Ja, servus auch von meiner Seite. Mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Die Weihnachtszeit, die bekommt mir recht gut im Moment, ja.
Warum? Weil du einfach nichts machst oder weil ein bisschen Urlaub angesagt ist?
Naja, ich sage mal, aktuell genieße ich so ein bisschen mal so einen oder anderen Glühwein zu verhaften. Der Weihnachtsmarkt, der lockt, ja. Die Zeit muss man auch mal sich gönnen, weil das gehört auch ganz, ganz schwer dazu zum täglichen Wahnsinn.
Geil, sehr cool. Ich würde gleich mal reinstarten. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch da einmal ganz gerne vor, was du vor allem für einen Sport machst.
Mein Name ist Charles Franzke. Die meisten in meiner Community Obstacle Racing kennen mich als Pferdelunge. Obstacle Racing habe ich sehr viele Jahre, also ich glaube 10 Jahre, richtig intensiv betrieben. Ist praktisch ein Lauf in der Natur mit künstlichen und natürlichen Hindernissen. War da weltweit unterwegs und ja, sage ich mal, war bis letztes Jahr so einer der erfolgreichsten deutschen Athleten in dem Bereich.
Geil. Woher kommt der Name Pferdelunge?
Die Frage bekomme ich fast immer. Ich habe schon damit gerechnet. Also die Pferdelunge ist dadurch entstanden, ich war früher Teil des Getting Tough Teams und da war es ganz üblich, dass jeder irgendwo mal so einen Spitznamen aufgedrückt bekommen hat.
Okay.
Und wie das so direkt zustande kam, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall hatte ich den Namen dann irgendwann und der ist halt geblieben.
Geil. Okay, also einmal bekommen, seitdem ist er da, fertig.
Richtig.
Geil. Wie ist denn dein sportlicher Background? Also du machst ja wahrscheinlich noch nicht dein Leben lang OCR, sondern was hast du früher gemacht oder wie genau, mit was hast du angefangen sportlich? Was war quasi so deine sportliche Reise, bevor du überhaupt mit dem OCR in Kontakt getreten bist?
Ja, und das ist echt ein sehr interessanter Weg. Also ich habe viele ganz wilde Stationen irgendwie gehabt, die gar nicht so richtig zusammenpassen. Angefangen hat es alles in der Grundschule, als die Schwimmtrainerin aus Saalfeld einfach mal in die Grundschule gekommen ist und gesagt hat, wer hätte Lust, hier schwimmen zu gehen? Da habe ich mich gemeldet. Ne? Und das war so der Anfang von dem Ganzen. Ich war dann 4 Jahre hier so klassisch Vereinsschwimmen, habe dann mit dem Schritt auf die Gymnasialstufe mich dazu entschieden, dass ich aufs Sportgymnasium gehe als Schwimmer. Und ja, wenn man sich so die Schwimmer anschaut, das sind schon alles so Hühn, ja.
Stabiles Kreuz immer.
Richtig, die haben mega viel Power, die sind groß, die haben Hände wie Schaufeln.
Ja.
Und ich war halt gar nicht so. Also ich war so mit 13, 14 noch ein wahnsinniger Spätentwickler und da muss man ehrlich sein, mit Schwimmen hatte ich dann keine Chance mehr, die Normzeiten auch zu schaffen
Okay.
und habe dann den am naheliegendsten Sport genommen. Das war Biathlon. Also ich bin von der Schwimmhalle zum Skilanglaufen mit Schießen gegangen.
Was eigentlich gar
muss
nichts damit zu tun hat.
genau, also es ist absolut abwegig, weil A, das eine ist immer warm und drin, das andere ist ja bei Wind und Wetter draußen. Ja.
Ja.
Und ich habe mir aber das Ganze beigebracht, also selber beigebracht, das Skifahren, Skiroller fahren, wo ich auch sagen muss, da habe ich sehr viele Schmerzen gehabt, weil wenn man hinfällt, Asphalt tut weh.
Ja.
Bis hin zum Schießen und habe es geschafft, dass ich dann ab der 9. Klasse in Altenberg praktisch Biathlon gemacht habe. Das bis zur 12. Klasse. Dann war da für mich finito mit der Leistungssportkarriere im Biathlon. Und da habe ich dann auch wieder so ein bisschen rumgeguckt, haben so Volksläufe gemacht, bis dann mein Vater irgendwann mal durchs Haus gerufen hat: Hey Charles, hier ist so ganz verrücktes Rennen im Winter, im Dezember in Rudolstadt. Wollen wir da mal mitmachen? Da habe ich gesagt, ja, machen wir. Und da bin ich irgendwie in das OCR-Ding reingerutscht.
Krass, wie alt warst du da?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Das war 2012. Jetzt muss ich selber rechnen. Ich glaube 20. Ja, so mit 20, 21. Ne?
Okay. Krass. Okay, und so bist du dann im Endeffekt zu deinem ersten Lauf da gekommen.
Genau, also es war wirklich ein reines Zufallsding. Wie gesagt, mein Vater und ich, wir haben immer so klassische Volksläufe, so 10, 12 Kilometer mitgemacht.
Ja.
Und im Stöbern haben wir das dann irgendwie bei uns in der Region entdeckt.
War der Sport da schon so da sozusagen oder waren es so die Anfänge von dem OCR? Wie lange
Ja,
gibt es das?
also genau. Das OCR-Game, wenn man das so will, hat da seine Wurzeln gehabt. Also so die ersten Rennen gab es so um 2010 in Deutschland mit dem Fisherman Strongman Run, der wo auch einer der bekanntesten mit ist, genauso wie das Braveheart Battle. Und 2012 war dann die erste Auflage von dem Getting Tough to Race, wo ich praktisch meinen Einstieg hatte. Das war wahnsinnig am Anfang. Also da war es schon verrückt, wenn man mal so ein Hanghindernis gesehen hat bei den Events. Das meiste war wirklich so klassisch Schrottautos, Reifenberge,
Okay.
irgendwelche Dinge rumtragen, solche Sachen. Das waren wirklich so die richtig wilden Anfänge von dem ganzen Sport.
Also sehr robust eigentlich. Das, was man gefunden hat, hat man mehr oder weniger in den Weg gestellt und dann musste man da mehr oder weniger drüber.
Richtig, also es gab kein Hindernis, was es nicht gab auf Deutsch.
Okay, krass. Okay. Und das war so um die 2010 rum. Dann ein, 2 Jahre später hast du damit angefangen oder das erste Mal entdeckt quasi. Und wie war der erste Lauf dann so für dich? Hat das Bock gemacht? War es eher so?
Ja, also man geht natürlich in so ein Rennen mit keinerlei Plan ran.
Ja.
Dann machst du mal im Winter so ein Event mit, wo du plötzlich auch ja, in ein Freibad springst, wo du schwimmen und tauchen sollst. Du kommst da raus, weil es gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und stellst dann so fest ins Ziel. Sorry, wenn ich das so sage, aber das war eine verdammt scheiß Nummer. Also es
Ja.
ist einfach nur ultra beschissen
Ja.
alles, weil du kriegst nicht mal deinen Schnürsenkel auf. Das legt sich aber erstaunlicherweise innerhalb von einer Stunde wieder. Und dann denkst du, verdammt, wo melde ich mich jetzt an?
Okay.
Also, so ist dieser Umschwung, ja. Das ist wahnsinnig euphorisierend. Und das hat mich auch echt gefesselt an dem Ganzen.
Ja, wie lange war das Race? Weil mittlerweile gibt es ja da verschiedene Strecken quasi. Wie gab es damals auch schon, oder?
Ja, also in Rudolstadt, das erste, wo ich mitgemacht habe, da gab es nur die 22 Kilometer. Ja, also man musste schon ordentlich fit sein. Das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Zeit geändert. Also ich sage mal, es gibt die 100-Meter-Sprints bis hin zu 24-Stunden-Events mit Hindernissen. Also es ist für jeden irgendwas Verrücktes dabei.
Krass, okay. Kommen wir eh gleich dazu. Aber das ist, ja, das heißt 22 Kilometer. Das heißt, schließt aber eigentlich ja schon mal einige Leute auch erstmal aus, eigentlich, weil 22 Kilometer, ich meine, du bist nicht die ganze Zeit nur am Joggen, weil natürlich hast du immer wieder deine Obstacles, aber das ist jetzt auch nicht so, dass es keine Kraft verbraucht. Und ein Halbmarathon mit zusätzlicher Belastung ist dann schon einfach mal eine Ansage, oder?
Ja, definitiv. Also man muss eine Grundfitness haben, wobei ich aber auch sagen muss, gerade für die Einsteiger war es auch cool, weil irgendwie die sind dann halt alle einfach gewandert und haben sich so gegenseitig unterstützt an den Hindernissen. Von daher hatte man recht viele gehabt, die da irgendwie ja auch mit sehr wenig Vorbereitung dort mitgemacht haben. Ja. Die haben sich dann wirklich 4, 5 Stunden gequält.
Okay, krass. Also dann klar, dauert es halt deutlich länger am Ende des Tages. Wie lange hast du da gebraucht für deinen ersten Lauf?
Oh, ich glaube, das waren irgendwas um die 2 Stunden 20.
Okay.
Also, ich war ja noch topfit vom Biathlon, ne? Ich habe auch immer
Stimmt.
weiter trainiert
Ja.
und da ist nicht viel verloren gegangen.
Okay, krass. Und hast du da dann quasi dich da schon absolut darauf dann fokussiert oder hast du dann noch Sachen nebenzu gemacht oder wie war dann so auch die Entwicklung quasi nach dem ersten Lauf?
Ja, also direkt nach dem ersten Lauf war dann natürlich die Frage, wo finde ich jetzt noch solche Rennen, weil die machen mir wirklich wahnsinnig Spaß. Das war gar nicht so einfach, hier irgendwas Cooles zu finden. Durch einen Tipp von dem Getting Tough Team haben die mich gleich gesagt, da gibt es ein Rennen in England, das ist der Tough Guy. Der ist noch viel gestörter als das, was du hier gemacht hast. Irgendwer hatte mal gesagt, das ist ein Rennen ohne Menschenrechte. Und da haben wir uns dann angemeldet. Also ich
Okay.
war dann tatsächlich 2 Monate später, stand ich dann im englischen Wolverhampton, irgendwie auf so einem Feld mit so Hindernissen aus Baumstämmen gebaut. Total beschissenes englisches Wetter. Brutales Rennen. Ich
Okay.
kann nur sagen, brutales Rennen. Aber es hat auch da wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Ja, so bin ich da so ein bisschen reingerutscht, dass ich dann immer peu à peu geguckt habe, was gibt es denn noch? Na, welche Events kommen? Wo kann man noch mitmachen? Und das war echt eine richtig coole Anfangszeit.
Und hast du dich in der Zeit dann gezielt auch da schon darauf vorbereitet oder war das dann quasi für dich so, ja, ich mache jetzt halt damit, was quasi gerade gut passt und so und oder wie war das da so?
Ja, da ist in mir drin dieser Leistungssportler-Nerd.
Ja.
Der unbedingt will, dass, wenn ich irgendwo teilnehme, dass das irgendwie für mich auch geil wird. Also ich habe dann schon geschaut, wie kann ich mein Training so anpassen, dass ich für diese Art Events fit bin. Weiß zu der Zeit auch mal, was komplett Neues war, auf so eine Distanz, ja, komplett unterschiedliche Sportarten irgendwie zusammenzubringen. Also der beste Läufer gewinnt nicht, aber auch nicht der stärkste gewinnt. Und da sich reinzufuchsen, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe mich da auch gezielt vorbereitet auf solche Sachen.
Okay. Und hast du dann quasi ab dem Zeitpunkt dann nur noch das gemacht, dann quasi? Oder sonst noch irgendwas nebenzu?
Ja, also hauptsächlich wirklich nur noch solche Hindernisläufe. Und nebenbei halt immer, wenn es mal angeboten hat, habe ich noch so einen kleinen Volkslauf etc. mitgemacht,
Okay.
aber mehr auch nicht.
Okay, alles klar. OCR heißt ja Obstacle Course Race, oder?
Genau, Obstacle
Ja.
Course Racing.
Ja, Racing. Genau. Und gibt es seit 2010 ungefähr. Und da würde ich ganz gerne mit dir jetzt einmal so eine grobe Strecke mal durchgehen, damit die Leute, die sich es vielleicht noch nicht, also denen das nicht bewusst ist und nicht wissen, was da abgeht, einfach mal bewusst machen. Ich habe tatsächlich auch zweimal einen mitgemacht. Einmal hier in Ingolstadt irgendwo und einmal im Ötztal, also mit Höhenmeter. Das war mein allererstes. Exletics hieß es damals, glaube ich, meine ich. Da war ich damals, das war mein erstes. Ich meine, ich komme aus dem Allgäu, das heißt, in den Bergen unterwegs zu sein, das kenne ich auch irgendwo her, aber da war es dann irgendwann 0 Grad und dann haben sie dann auch die Wasserhindernisse rausgelassen. Ne? Das war dann vielleicht ganz gut, aber generell jetzt mal so ein normaler Kurs. Wie ist es so grob aufgebaut? Also, was für Hindernisse, die verschiedenen Distanzen, lass uns da mal so eintauchen, wie das aus oder aufgebaut ist.
Ja, ich sage mal so, von Distanzen her so grob, sage ich mal, haben die meisten Events immer 15, 15 bis 20 Kilometer, so in diesen Staffeln verschiedene Distanzen im Angebot. Und in den allermeisten Fällen sind das wirkliche Naturstrecken, also man ist da auf Feldwegen, Trails, Waldwegen, unterwegs, weniger so in den Städten tatsächlich. Und hat dann immer einen recht regelmäßigen Rhythmus irgendwelche Hindernisse. Also es können Sachen zum Tragen sein, sowas wie klassischen Baumstamm tragen, so einen Sandsack tragen. Ich sag mal, in England, die haben ganz verrückte Dinge auch gehabt. Oder bei einem Event, was ich in der Schweiz mit organisiere, haben wir Milchkannen, die wir mit Wasser befüllen zum Tragen. Solche Sachen kann man machen. Dann gibt es klassische Kriechhindernisse, Kletterhindernisse wie Eskaladierwände, also die Dinger, die man aus Bundeswehrzeiten kennt und gehasst hat.
Was
Die
sind
gibt es auch.
das? Das sind einfach nur gerade Wände oder?
Genau, gerade Wände, ganz einfach, sage ich mal, 2 bis 3 Meter hoch, wo man sich gerade bei den Großen auch gegenseitig helfen muss. Ja, dann gibt es auch die ganz verrückten Hangelhindernisse, wo alles Mögliche als Griffe drin hängt. Ich sage mal, Standardvariante oft so Monkey Bars, hin zu Ringe, Seile, irgendwelche Stöcke, ganz wilde Griffkombinationen. Also da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. In Holland hatte ich mal ein Rennen, da haben die Pantoffeln reingehangen. Es war echt eine lustige Nummer. Ja.
Geil. Musstest du
Also,
dich daran dann festhalten oder was? Oder wie?
ja, du musstest so hin in diese Pantoffel reingreifen, damit du da durchhangeln kannst.
Geil.
Bei einem Rennen in Frankfurt hatten die auch so kleine Bierfässer hängen. Das war
Geil.
auch lustig.
Also schauen
Also
die quasi immer so regional betrachtet, was kann man da auch so ein bisschen Charme oder so ein bisschen nochmal so die Kultur mit einfließen lassen, sozusagen.
genau, im Optimalfall, ja, findet man auch so ein bisschen skurrile Dinge mit in den Hindernissen drin. Genau.
Nice.
Ja. Was es auch immer gibt, sind noch solche Balancierstrecken, also Balance Beam, wo man auf dem Balken balancieren muss, wippen zum Drüberlaufen, bis hin zu solchen Hindernissen, die unter Athleten immer sehr gefürchtet sind. Das ist sowas wie ein Spear Throw bei Spartan. Da muss man wirklich so einen Holzspeer in ein Ziel werfen und wenn der
Okay.
Speer rausfällt, muss ich eine Strafe machen oder wenn ich nicht treffe. Das tut natürlich dann schon weh.
Krass, okay. Aber Wasserhindernisse gibt es doch auch sehr viele, oder?
Oh ja, die habe ich ganz vergessen. Im Sommer, sage ich mal, sind die immer cool, weil man sich ein bisschen erfrischt. Ich sage mal so klassisch große Rutsche und dann rein ins Becken. Im Winter ist das wieder eine andere Nummer, weil da wird es verdammt kalt. Zum Beispiel wieder bei Getting Tough, da ist das Freibad, das Wasser hat schöne 3 Grad. Und jetzt vor 2 Wochen war es so, dass die Außentemperatur -4 hatten. Das war schon sehr unangenehm, dort zu tauchen.
Ach krass, also die sind auch wirklich ins Wasser. Ihr seid da wirklich ins Wasser dann rein.
Richtig, also auch nicht kleine Strecken, sondern wirklich 30 Meter schwimmen in dem Eiswasser, dann
Ja,
noch
krass.
tauchen, also es tut wirklich weh.
Hast du da irgendeinen Anzug an oder wie bist du da gekleidet?
In den Rennen selbst hatte ich meistens nur, wenn es wirklich so ein richtig kaltes Event war, so ein Neopren-Badge, was vorne und hinten ein bisschen warm hält, aber die Seiten offen hat, einfach beim Laufen, dass man nicht komplett überhitzt. Und Handschuhe, Neopren-Handschuhe, die waren wichtig. Der Rest sonst ohne.
Okay. Das heißt, du bist eigentlich permanent auch mit nassen Schuhen unterwegs. Was ist da vielleicht so ein Tipp an Schuhwerk oder was weiß ich? Weil ich hatte das Gefühl damals, ich bin da nass gewesen und dann war so gefühlt vorbei, weil ich 3000 Kilo mit mir rumschleppen muss und
Ja.
Blasen bilden sich und so weiter. Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwelche Anfängerfehler. Was ist da so ein Tipp von dir, wo du sagst, oder was ist da ein sinnvolles Schuhwerk?
Ja, das beste Schuhwerk ist auf jeden Fall alles, was kein Gore-Tex hat. Weil Gore-Tex hält ja eigentlich immer so ein bisschen das Wasser von außen fern. Aber wenn es einmal drin ist, läuft es nicht mehr raus. Deshalb da wirklich ein ganz einfacher Trailschuh, der nicht irgendwie sehr dicht ist. Weil alles, was die Füße sind so oder so nass und dreckig. Je schneller das Wasser rauskommt, umso angenehmer wird es.
Ja, krass. Und wie, also du hast ja schon einmal gesagt, in England, da sind so die härtesten Rennen, oder was war, ist das im Nachhinein für dich auch noch das härteste Rennen gewesen, oder was war da so, wo du sagst, so, das ist heftig?
Ja, das war England. Das Rennen gibt es leider schon seit einigen Jahren nicht mehr. Aber das war so von der Erinnerung eins, was einfach ja durch diese schieren Dimensionen unvergesslich war. Also man muss sich vorstellen, so ein Massenstart mit 6.000 Menschen.
Boah.
Dann davon hat man irgendwie 5000 so klassische Engländer, die komplett frei drehen. Das war schon so alleine in der halben Stunde vor dem Start. Es war einfach brutal vom Feeling. Und dann donnern wirklich die 6000 Menschen mit einmal los auf eine Strecke, die richtig wild ist. Also da gab es gar keinen befestigten Weg. Das ging nur über solche Koppeln. Und gefühlt war man ab dem zweiten Kilometer klitschnass. Und nur Eiswasser, riesengroße Hindernisse. Ja, man kam eigentlich immer ins Ziel und war so gefühlt halb tot. Also das ist immer, ja, das war, muss man selber erlebt oder gesehen haben. Man kann auch gerne mal nach dem Tough Guy schauen.
Ja.
Das war wirklich eine Dimension von Event, Wahnsinn. Das findet man heutzutage so nicht mehr wieder. Auch nicht in dieser Größenordnung mit dem Feeling drumherum.
Okay, weil es zu gefährlich wurde irgendwann oder?
Ja, man muss das eher ein bisschen anders sehen. Derjenige, der den Tough Guy gemacht hat, der war schon recht alt. Und der hat es also auf seinem Privatgrundstück gemacht.
Ach, krass, okay.
Der hatte natürlich den Vorteil, der konnte da die Hindernisse aus ganzen Bäumen zusammenbauen und das Ganze ja stehen lassen. Ja, das schafft man heutzutage in einer normalen Orga nicht, es sei denn, man hat riesige Flächen, die einem gehören. Ja, und
Ja.
dann das. Genau. Das, sage ich mal, war der riesengroße Unterschied zu allen anderen.
Okay, verstehe. Und ist es an sich eigentlich ein gefährlicher Sport? Also passiert da einiges, weil, also ich habe nur bei mir so, als ich da mal mitgemacht habe, da ist neben mir einer, es war irgendwie so eine Schräge nach oben, wo man sich im Endeffekt an dem Seil entlang hangeln konnte. Sah jetzt offensichtlich, war jetzt nicht so gefährlich, sage ich jetzt mal, aber da war halt auch der ein oder andere dabei, der vielleicht auch nicht ganz so die Kontrolle hatte. Und wie gesagt, es war nass, war rutschig. Und der ist ausgerutscht, dass die Füße nach vorne, also nach oben abgehaut sind und dann ist er rückwärts runtergefallen, voll aufs Genick gefallen und da musste der abgeholt werden. Also ich weiß auch nicht, wie das ausgegangen ist. Gibt es da, also passiert da viel und ja.
Ja, also man möchte meinen, dass der Hindernislauf, der ist ja immer so von der Optik her so ein bisschen brachial, kommt auch mit den Bildern sehr scharf rein.
Ja.
Aber ich sage mal aus der Erfahrung heraus, ich habe das 10 Jahre sehr intensiv gemacht. Die schlimmste Verletzung, die ich hatte, war mal ein Bänderriss, weil ich selber nicht aufmerksam war beim Training und irgendwo umgeknickt bin. Bei solchen Events ist mir selber noch nie was passiert. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, es passiert nicht viel mehr wie bei einem ganz klassischen Traillauf. Also,
Okay.
ich sag mal, Verletzungen kommen immer im Moment, wo man nicht konzentriert ist. Und die Hindernisse haben meist den Charme, dass die Leute dann doch sagen: Hey, ist mir vielleicht eine Nummer zu fett, mache ich gar nicht. Oder die sind so konzentriert, dass die da gar nicht so verunfallen, weil die dabei sind bei der Sache. Ne? Und man kann sich gegenseitig helfen. Das ist auch immer sehr, sehr viel. Ja, wie soll man sagen, gegenseitige Rücksichtnahme und Safety. Ja.
Ja, okay. Also schon irgendwo auch so ein Community-Ding, dann, dass man da gemeinsam auch durchkommt irgendwo.
Auf jeden Fall.
Gibt es irgendein krasses Ereignis, was du dann, wenn du dich selber jetzt nie groß verletzt hast oder so, aber fällt dir da irgendwas ein in deiner Karriere, wo du sagst, boah, dass jemand anders, der an mir vorbeigerauscht ist oder andersrum irgendwas Heftiges passiert oder so, gibt es da irgendwas?
Ja, also ich sage mal, es gibt schon so Klassiker, wenn die Profis, sage ich mal, die Downhills laufen. Und ich muss echt gestehen, ich war eine absolute Niete im Downhill, weil ich halt nicht im Allgäu gelebt habe, sondern in Thüringen. Da sind die Berge alle nur so ein Zehntel so hoch.
Ja.
Und die fegen da an dir vorbei. Und das ist immer so, die rennen, als hätten die gar keine Gelenke oder Knorpel oder Bänder in ihrem Körper drin. Die rauschen da einfach runter.
Ja.
Auch in der Gefahr, dass irgendwann mal der Stein, auf den sie drauftreten, gar nicht fest ist. Und dann beutelst du da komplett diesen Downhill runter und die stehen auf. Und dann habe ich einmal einen gesehen, der hat einfach seinen Finger genommen und wieder gerade gerückt und ist weitergelaufen. Also da ging
Alter.
gut ab. Das war wirklich richtig böse. Aber unterm Strich, das wäre dir bei einem Traillauf genauso
Ja,
passiert. Ja.
klar, ja.
Beim Obstacle Run ist das natürlich bescheiden, weil du brauchst den Finger tendenziell beim nächsten Hindernis
Ja.
nochmal.
Oh, fuck. Oh, ich bin
Ja.
da so eine Niete, wenn ich sowas sehe, dann wird mir gleich schlecht. Alles.
Da
Ja,
hast du gar keine
krass.
Zeit dafür. Ne?
Krass. Okay. Crazy, ja. Geil. Und wie hat sich denn der Sport jetzt über die Jahre einfach entwickelt? Also, du hast ja jetzt gesagt, haben wir gesehen oder gehört, wie du dazu gekommen bist, und dann hast du immer mehr gemacht. Dann gab es auch mehr Angebot wahrscheinlich. Da gab es ja immer mehr Anbieter auch, die das dann auch gemacht haben. Wie hat der Sport sich entwickelt? Wo steht er jetzt? Und hatte der seinen größten Hype schon oder ist der jetzt gerade? Wird es noch größer? Wie ist da so deine Wahrnehmung?
Ja, ich würde sagen, so in der Rückschau würde ich fast vermuten, so 2018, 2019 waren mit Abstand die besten Jahre, die dieser Sport hatte. Dann, wie in vielen Branchen und Bereichen auch, kam Corona rein und hat natürlich dem gesamten Sport überhaupt nicht gut getan. Aber manchmal hat auch ein Veranstalter einen Fehler gemacht zu der Zeit, weil halt keiner wusste, wie geht es weiter. Die Kosten laufen weiter. Das ist, sag ich mal, einiges Jahr kaputt gegangen, auch in den Corona-Jahren. Jetzt aktuell befindet sich das wieder alles in einem langsamen Aufwind. Was ich sehr begrüße, ist, dass vor allem jetzt auch die Kids auf ihre Kosten kommen, weil es gibt zunehmend mehr solche Kinder-Events, weil ja, ist schon unfair, dass das Mama und Papa treiben, durften die Kinder aber nicht machen.
Was ja im Endeffekt ein Riesenspielplatz ist.
Absolut. So
Ja.
sahen immer nur die Eltern aus wie Sau und jetzt können das die Kinder auch.
Geil, okay.
Das muss ich sagen, ist echt eine coole Sache. Also es kommt jetzt langsam wieder auf ein Niveau, wo man sagen kann, das ist ähnlich vor Corona. Es hat sich auch eine riesen Branche daraus entwickelt, mit Global Playern, die wirklich den Markt ja sehr bestimmen können, was aber an der Qualität, sag ich mal, nicht schadet, ne? Also es gibt wirklich viele hochkarätige Events mittlerweile.
Okay, das heißt, man kann sich da auch wirklich aussuchen, quasi, wo man da auch teilnimmt, sozusagen.
Genau, also du kannst, oder die Frauen können, die Männer nicht, die können von einem Einsteiger Muddy Angel bis hin, sag ich mal, zum absoluten Tough Mudder 24-Stunden-Event findet man alles auf der Welt.
Crazy,
Und
okay.
auch für jeden Geldbeutel was dabei.
Ja, okay.
Das ist auch lustig.
Okay, was sind da so Startgebühren so von bis?
Ich sage mal, so kleine vereinsorganisierte Events haben so meist so eine Startgebühr von so 40 bis 60 Euro. Geht hin bis zu den großen Events, Spartan Race etc. Da liegt man schon mal für so ein Rennen bei 160, 170 Euro in den höchsten Preisstufen. Ne?
Okay.
Also in dem Bereich bewegt sich das.
Okay. Und wie ist die, sag mal, die Profisparte aufgebaut? Du wurdest ja dann im Endeffekt irgendwann zu einem Profi darin, dass du eben auf der ganzen Welt da unterwegs warst und die Rennen da gemacht hast. Wie hat sich das so entwickelt? Und wie ist da, ist es ein Ligasystem? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Ist es so eine Saison, und dann am Ende des Tages, ja.
Ja, ich habe das immer so ein bisschen wie mit dem Boxen verglichen. Weil irgendwann hat es angefangen, es gibt keine offiziellen Strukturen. Das entsteht im Moment so ganz langsam, dass man Verbände und Vereine hat. Aber vorher war das wirklich, jeder Anbieter hat da so sein Konzept umgesetzt. Das hat dazu geführt, dass man zwischenzeitlich mal drei verschiedene Weltmeisterschaften hatte. Also ähnlich wie beim Boxen, ne? Da hat man die verschiedenen Verbände. Und so ein Ligasystem in dem Sinne nicht. Die großen Events wie Spartan, die haben das über Punkte-Rankings gemacht oder machen das auch noch immer. Andere hatten Quali-Events, wo man sich dann für eine WM qualifizieren durfte. So ist erstmal der grundsätzliche Aufbau. Wie ich da reingerutscht bin, ja, das kam dann einfach irgendwann. Also man war so in dem ganzen OCR-Ding drin und hat sich dann halt auch bei den Events etabliert, hat gute Leistungen gezeigt, bis dann irgendwann feststand, hey, 2015, ich probiere es mal mit der WM, bin gleich zu dieser Weltmeisterschaft und zur Spaden-Weltmeisterschaft in einen Rutsch gefahren, weil die war 2 Wochen auseinander.
Okay.
Auch ganz interessant. Nee, und so bin ich da reingekommen. Ne? Also es gibt da wirklich keine Liga oder irgend so ein System, wo man es richtig scharf nachvollziehen kann alles.
Aber jetzt auch bei Spartan, die haben ja einfach, ist das so die größte Organisation aktuell da?
Ja, Spartan ist mit Abstand der größte Player auf dem Markt. Also die
Ja.
haben wirklich wahnsinnig viele Events weltweit.
Und dann machen die im Endeffekt die Races, die du da quasi teilnehmen kannst. Und je nachdem, welche Platzierung du einfährst, kriegst du dann quasi Punkte, mehr oder weniger. Eigentlich wie bei der Formel 1.
Genau so in etwa kann man es sehen. Genau.
Okay. Aber die Profis, die starten dann in einem eigenen Heat, oder? Aber ihr rennt ja nicht in der Masse von 6.000 Leuten damit.
Richtig.
Oder
Also
wie?
gerade bei den großen Events gibt es dann immer so einen Staffelstart. Also man hatte vorne den Elite-Heat. Das waren immer so 200, 250. Jetzt sind es, glaube ich, eher weniger, so um die 100 Leute. Und dann alle 15 Minuten ist wieder so ein neuer Heat rausgegangen auf die Strecke, dass man da schon eine Trennung hatte zwischen den Profi-Athleten, den Age-Group-Startern, also die, die in ihrer Altersklasse sich messen wollen, bis hin zu den Open-Starter, der ja immer mal Bock hat, so ein Event mitzumachen,
So
was
wie
wahnsinnig wichtig ist. Ja,
ja,
genau.
einfach so
Deine.
als, ja, einfach mal als Gaudi mehr oder weniger das mal mit
Genau.
Kumpels oder so teilzunehmen. Ja.
Richtig.
Okay. Und was waren dann bis jetzt so deine besten Platzierungen, wo du, sag mal, ich sehe hinter dir überall sämtliche Auszeichnungen. Für was steht das alles? Oder was war die beste davon, sagen wir es mal so?
Ja, also so der genialste Sieg, den ich jemals hatte, war wirklich, als ich mal den Tough Guy gewonnen habe. Ich
Das.
muss überlegen, ich glaube, das war 2014. Da habe ich es geschafft, ja, dieses Event dort als erstes ans Finish zu bringen. Und ansonsten gab es mittlerweile in über 100 Rennen, ich glaube, über 70 Podiumsplätze. Also es ist echt eine ganze Menge, was ich da
Krass.
erreichen konnte. Ja. Bei Spartan Race sehr, sehr oft Platz 1, 2, 3, irgendwas in dieser Hinsicht. Von daher, es war echt eine coole Zeit. Ne?
Krass, krass. Was hast du besser oder anders gemacht, dass du da auch so konstant über die Jahre immer oben dabei warst?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, mir hat meine sehr wilde Leistungssportler-Vergangenheit da geholfen, einfach weil ich viele Bereiche gut konnte, aber nichts besonders gut. Also ich war so überall ein bisschen gut, aber nicht in einem so speziell gut. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen und ich habe auch immer darauf geachtet, ja, meine Pausenzeiten einzuhalten. Also das verringert ja Überbelastung, Verletzungen wahnsinnig, dass man da einfach einen guten Trainingsrhythmus hat. Und was mir auch immer wichtig war, ich habe mich im Kopf gar nicht so auf das ja, harte Sportler-Dasein versteift. Sag mal, ich habe auch schon mit 23, 24, in richtig guten Jahren, habe ich mal ein Bier getrunken oder ein
Ja.
Glühwein. Also ich habe auch Leben genossen und da bleibt man doch irgendwie noch mal so ein bisschen locker im Kopf. Und
Ja.
das ist ein ganz großer Punkt.
Okay. Wie ist es bei so einem Rennen, gerade wenn es dann eben auch um was geht? Ich glaube, da gibt es auch Preisgelder, oder? Teilweise.
Ja, teilweise gibt es da
Ja.
Preise.
Und ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, da auch gegen andere, ich meine, es ist ja ein Einzelsport dann am Ende des Tages, ist das eine große Rivalität, sodass man dem einen auch mal auf die Schnauze haut oder wegschupft oder so? Oder ist es sehr, sehr, sehr sportlich, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil ich meine, das ist ja, wenn man an so einem Hindernis zu zweit, zu dritt, zu zehnt darauf zurennt, dass man dann mal die Ellenbogen ausfährt, ist das auch ein Skill, den man da braucht? Oder ist das eher so, nee, also es ist schon immer so.
Ja, definitiv. Also das ist ultra wichtig, gerade in diesem, sag ich mal, professionelleren Bereich. Du musst auf der Strecke so ein paar taktische Spielchen mit den Leuten spielen können. Du musst
Das
auch mal.
wäre. Das wäre.
Also das habe ich immer sehr gerne gemacht, weil da kommt auch die Pferdelunge zum Tragen.
Okay.
Wenn ich jemanden hatte, mit dem ich im direkten Duell stande, vielleicht für eine Gesamtwertung jetzt am Abend, dann bin ich äußerst dicht hinten aufgelaufen, also so dicht, dass es schon unangenehm geworden ist. Und habe dann besonders nervig geatmet.
Okay.
Jemand mal beim Joggen probiert, läuft mal irgendjemand hinterher, geht so auf 30 Zentimeter ran und atmet den so richtig, richtig dämlich ins Genick. Nach einer Minute guckt er euch an und da
Ja.
fliegt der Busch. Ja. Das sind so kleine Spielchen, die kann man da treiben, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen. Und dann halt auch einfach mal so Sachen kurz vor dem Hindernis, übelst das Tempo erhöhen, um einfach nur als Erste da reinzugehen. Bringt auch manchmal schon viel. Ne? Solche Kleinigkeiten sind es tatsächlich. Aber ja, das Ellenbogenausfahren auf der Strecke gehört dazu. Wobei wir aber immer darauf achten, dass es fair bleibt. Ne? Also, dass niemand sich auch verletzt, etc. Und was ich sagen muss, am Ende im Ziel sind alle wie eine Familie. Also wirklich, ich habe da über die Jahre hinweg viele Konkurrenten, mit denen ich sehr, sehr gut befreundet bin. Ja. Das sind Freundschaften, die sind, sag ich mal, für ein Leben.
Cool. Geil. Und genau, das war, wie hoch ist die Distanz von Hindernis zu Hindernis? Also, wie lang ist da die Laufstrecke? Ist es irgendwie, also wahrscheinlich eben unterschiedlich, aber so grob?
Ja, also es gibt Events, wo man sagen kann, so ungefähr jeden Kilometer, alle 2 Kilometer kommt da was. Zu Events, da hat man auch mal zwischen Hindernis 10 und 11 mal 5 Kilometer Laufstrecke, wo dann aber am Ende auf 1 Kilometer 30 Hindernisse kommen. Ne? Es ist ganz wild gemischt und da gibt es, sage ich mal, nichts, worauf man sich verlassen kann.
Okay. Und durchschnittlich betrachtet, wie viele Hindernisse gibt es auf so einer Strecke?
So durchschnittlich würde ich immer sagen, so circa 30 bis 40 Hindernisse kann man im Kopf irgendwo
Okay.
festhalten bei den langen Distanzen.
Okay, krass. Okay. Crazy. Und zu der Zeit, wo du da sehr, sehr viel auch im Endeffekt ja auch unterwegs warst, kann man da mittlerweile oder zu der Zeit von dem Sport leben? Also, dass man das quasi als Vollprofi macht? Oder wie weit ist auch da so der Sport quasi?
Ja, also sag mal, in Deutschland wie in vielen anderen Sportbereichen auch, selbst mit guten Sponsoren hat man eigentlich gar keine Chance davon zu leben. Ich hatte das Glück, dass ich lange Zeit Student war. Ich habe praktisch so von ein bisschen Sporteinnahmen und Kindergeld gelebt. Und dann später braucht man einfach einen Job dazu. Und spätestens dann mit Job wird es vom Zeitbudget her dann doch immer recht schwierig, weil ja, man tauscht Urlaub gegen Training. Oder Wettkampf.
Ja, ist ja eigentlich dann fast jedes Wochenende eins, oder? Wie ist da so die Frequenz?
Ja, sagen wir mal so, in den Spitzenzeiten hatte ich schon 8 bis 9 Events im Jahr,
Okay.
die dann natürlich auch in der Saison, also eher Frühjahr und Herbst lagen, im Sommer gar nicht so viel.
Okay.
Da war das schon wirklich teilweise mal so, dass man ja jede zweite Woche woanders irgendwo war. Ne? Ja, gerade kostenseitig ist das nicht ganz so schön dann.
Vor allem ja, voll, wenn gerade alles dann auch im Ausland ist, da ist natürlich dann einiges auch an Reisekosten und so weiter dann da notwendig, um das hinzubekommen. Ja.
Ja, nee, das ist absolut. Also gerade auch die Weltmeisterschaften, also die Reisen in die USA, ja, da braucht man nicht 3 Tage rüberfahren, weil da ist man gerädert von dem Jetlag.
Ja.
Da muss man wirklich sich 2, 3 Wochen Zeit nehmen, um dort auch eine Chance, auch eine Performance zu haben.
Voll. Okay. Und was müsste deiner Meinung nach passieren, dass der Sport da für die Profis noch interessanter wird, dass man da auch davon leben kann? Wahrscheinlich Social Media ist auch ein Riesenpunkt dafür, dass wenn man große Social Accounts hat, dass man dann halt so halb auch als Influencer fungiert, aber natürlich dann natürlich anderes Potenzial nochmal hat, wahrscheinlich Werbeeinnahmen zu generieren, oder?
Ja, definitiv. Also Social Media ist, sage ich mal, immer ein Hilfsmittel in der Sportbranche. Aber damit es wirklich mal einen nachhaltig sinnvollen Effekt bringt, wo auch wirklich die Leistung zählt und, sage ich mal, nicht das Social Media Engagement, wäre, dass man ähnliche Strukturen hat, wie es in den anderen Leistungssportarten ist, also über Behörden sozusagen. Also dass man meinetwegen als Soldat auf Zeit die Möglichkeit bekommt und vom Dienst freigestellt wird, um zu trainieren dafür. Ich finde, Hindernislauf passt da in unsere Behörden besser rein als manch andere Sportart, die aktuell wahnsinnig gefördert wird. Ne? Allerdings hat der Hindernislauf da nie eine Chance bekommen, sich da mal wirklich vorstellen zu können. Ne? Da sind die Strukturen einfach viel zu steif in Deutschland.
Ja, okay. Es hat sich ja so in den letzten Jahren dieses HYROX-Thema stark entwickelt. Siehst du das, dass das so ein bisschen auch vom OCR kommt? Also man könnte ja schon so fast sagen, das ist ja so ein bisschen eine abgespeckte Variante, Klar, es sind jetzt weniger Hindernisse. Die Hindernisse sind dann da jetzt mehr Übungen, aber so mal auf der Metaebene ein ähnlicher Aufbau. Du hast deinen Kilometer, den du läufst, und dann hast du quasi verschiedene Aufgaben, die du da machen musst, um dann am Ende des Tages als schnellst im Ziel zu sein. Wie stehst du da dazu oder wie siehst du das?
Ja, HYROX ist, sage ich mal so, auf der hybriden Athletschiene entstanden. Also wo man ja wirklich nicht den besten Läufer haben will, auch nicht den besten Crossfitter, sondern die beste Mischung aus beiden. Und ich bin der Meinung, dass das so ein bisschen aus dem Hindernislauf herausgeboren wurde. Einfach um den, ja, diesen hybriden Athleten, diesen kompletten Athleten irgendwie mehr zu fordern und ja, auf die Fläche zu holen auch. Ich glaube, für viele war mal eins das Problem, keiner schafft sondern zu CrossFit Games, weil ich muss irgendwie so 100 Meter in Handstand laufen können. Bin aber froh, wenn ich überhaupt mal so 10 Sekunden an der Wand stehen kann. Ne? Da finde ich, ist das ein Mittel gewesen, wie man wirklich für eine breite Masse ein richtig cooles Event auf die Beine stellen kann, was immer in der gleichen Atmosphäre stattfindet.
Stimmt, ja. Cool. Und du organisierst jetzt selber Events oder was? Da habe ich dich gerade vorhin im Vorgespräch abgewürgt, weil ich mir dachte, das erzählst du schön im Podcast nicht, jetzt hier privat, sondern wie kam es dazu oder ja, was sind das für Events?
Also ich sage mal, auch diese Geschichte ist äußerst skurril gewesen, wie das zustande kam. Ich sage mal, eins meiner leidenschaftlichen Projekte ist der X-Warrior. Den haben wir mittlerweile in Molveno in Italien und in Arosa in der Schweiz. Und das Ganze entstand, da war ich gerade mit Joey Kelly auf Island und habe gerade so in meinem Zelt gelegen und mich ausgeruht von irgendeiner Challenge dort. Auf einmal klingelt das Telefon und dann fragt mich jemand, hey, hättest du da so Interesse, so Strecke und Hindernisse? Du kennst dich ja da aus, hab dich bei Social Media gesehen, wie wär's? Und das war das Ganze, ja, der ganze Beginn von dieser Reise mit X-Warrior, was mittlerweile auch schon echte Institutionen in den Orten sind, wo wir so ein familiäres Event machen, wo ich auch mal, ja, den Quatsch umsetzen kann, den ich schon immer im Kopf hatte.
Das
Das ist echt,
wäre.
mal Hindernisse an Orte zu bringen, wo keiner damit rechnet. Also du rennst so durch die Walachei in den ja, Alpen und plötzlich kommst du um die Kurve und da steht da so ein Hindernis irgendwo in der Pampa drin. Ne?
Geil.
Sowas und dann halt auch so ein bisschen mehr weg von diesen klassischen Baugerüsten hin zu wirklich schön auch optisch ansprechenden Hindernissen, die wir selber konstruieren und entwickelt haben, ja, die wir dann dort vor Ort immer aufbauen. Ja. Solche Sachen waren mir immer wichtig. Da bin ich auch mega dankbar, dass ich das so recht frei umsetzen kann dort. Seit letztes Jahr im März ist noch dazu gekommen das Braveheart Battle in Steinach in Thüringen. Hier habe ich als Partner mit komplett die Orga übernommen, wo wir wirklich vom ersten bis zum letzten Punkt alles in Eigenregie über die Bühne bringen. Sag ich
Was?
mal, ein Rennen, was ein bisschen verloren war durch Corona, wiederzubeleben.
Okay.
Genau.
Krass, okay. So eine Orga, die ist halt auch, was sind da so die heftigsten Punkte? Also ich könnte mir vorstellen, natürlich auch so ein bisschen die ganze, dass man, wenn man sich verletzt, dass man quasi aus, also Haftungsgeschichten so in die Richtung oder die Obstacles dann oder so, was ist da so die größten Herausforderungen?
Also ich sage mal, dadurch, dass ich mir die Hindernisse, also ich mache das Braveheart Battle zum Beispiel mit einem sehr guten Kumpel, dem Florian Püschel, zusammen. Und für mich ist die größte Herausforderung dieser ganze Bürokratiemist. Glaubt gar nicht, was im Hintergrund für Wege gegangen werden müssen, gerade bei uns in Deutschland, um jedem Zettelchen gerecht zu werden. Und allein dieser Aufwand, der ja, ist Irrsinn in meinen Augen. Also, weil halt auch Steine in den Weg gelegt werden, wo eigentlich noch nie Steine in der Nähe waren, aber die liegen halt dann halt da und man muss das irgendwie charmant mit den Leuten klären. Was man auch immer sagen muss, was echt eine brutale Nummer ist, ich habe gerade hier die Riesenliste mit Hindernissen offen, dass wirklich jedes Hindernis an Ort und Stelle ist, dass es betreut ist, dass es einer Qualität entspricht, die man sich selber wünscht und dass es auch funktioniert. hat irgendwie so tausend äußere Einflüsse, die auf der letzten Minute noch irgendwas verändern können.
Glaube
Und
ich.
das ist meistens das Wetter.
Ja, das stimmt. Aber man startet ja fast eigentlich bei jedem Ge Wetter, außer jetzt zum Beispiel, außer wenn es blitzt oder so, oder?
Richtig, also Wetter ist eigentlich seltenst eine Ausrede, außer Gewitter, muss man wirklich so
Ja,
sagen.
okay, ja. Okay. Gibt es da eigene Obstacle-Bauer sozusagen, also Firmen, die nur sich darauf spezialisiert haben, das zu bauen, oder?
Ja, die gibt es. Eine davon habe ich.
Okay.
Also mit Easy Obstacle bin ich so ein paar, also mit so ein paar Hindernissen unterwegs und unterstütze solche Veranstaltungen, weil ich mir irgendwann mal gesagt habe, hey, das ist ja Quatsch, wenn hier jedes Event seine eigene Eskaladierwand baut und dann ein Jahr lang in irgendein Lager stellt. Das ist doch viel sinnvoller, wenn einer die baut, die ordentlich und dann gleich am Eventtag hinbringt, aufbaut, betreut und dann wieder abbaut und mitnimmt. Ja.
Okay.
Mit dem Konzept fahren wir echt wahnsinnig gut. Und mit einem eigenen Event ist das natürlich noch schöner, weil man kann Synergien enorm gut nutzen.
Ja, cool. Wie viele TeilnehmerInnen hat da haben deine Events so?
Also ich sage mal, die X-Warriors sollen wirklich so familiär bleiben. Die bewegen sich so zwischen 600 und maximal 800 verteilt über 2 Tage. Und bei dem Braveheart Battle, auch da müssen wir ein bisschen Blick auf den Ort haben. Steinach hat, glaube ich, 2.500 Einwohner. Und hier werden wir nie mehr als maximal, das ist die oberste Grenze, 1.200 Starter haben. Wohlfühlbereich ist eher so zwischen 800 und 1.000.
Okay. Dass es auch alles noch gut über die Bühne gehen kann an.
Ja, also wie gesagt, sonst ufert so eine Mission auch immer sehr schnell aus, weil man muss auch immer im entsprechenden Umfang so Kleinigkeiten, Toiletten, die
Ja.
müssen in Rettungskräfte, wir brauchen dann nicht zwei, sondern plötzlich 6 RTWs. Das wird dann alles viel, viel mehr. Und irgendwann ist auch einfach der Ort voll.
Ja, stimmt. Ja.
So viele Leute leben dort gar nicht, wie dann starten würden. Und das funktioniert irgendwann nicht mehr. Ne?
Mit Parkplatz und so weiter und so fort. Okay. Ja, verständlich. Sag mal, welche Sportarten sind denn da? Sag mal, oder aus welchen Sportarten kommen denn da die meisten OCR-Sportler? Ist es so CrossFit viel aus oder generell Läufer einfach nur? Oder wo, wa, ja.
Ich würde schon sagen, so der Schwerpunkt ist wirklich das Laufen. Traillauf, ganz normale Straßenläufe etc. Aber halt auch ganz, ganz viele, ja, komplette Quereinsteiger aus dem Triathlon, Biathlon. Ich habe da so viele ehemalige Biathleten wieder getroffen,
Okay,
auch
krass.
aus anderen Ländern, das denkt man gar nicht. Das ist wirklich irgendwie verrückt gewesen.
Okay. Und wie ist dein Training denn da aufgebaut oder war das Training aufgebaut so in deiner Höchstphase, sage ich jetzt mal? Wie hast du das strukturiert? Auf welche, sag mal, Aspekte hast du da besonders hingearbeitet? Wie sah das so aus?
Ja, die Trainingsstruktur war so, dass ich in der Woche, wenn ich es geschafft habe, 10 Einheiten hatte. Davon waren 8 im Ausdauerbereich, also ich sag mal meist 6 bis 7 laufen. Dann nochmal eine alternativ, manchmal auch 2 alternativ, wo ich Radfahren oder Schwimmen war. Und die anderen 2 Trainingseinheiten klar für Krafttraining, weil hier und da braucht man doch ein bisschen Bums, um die Hindernisse zu packen. Ne? Ausdauertechnisch war es immer wichtig, dass von den Einheiten, die ich gemacht habe, 80% im ruhigen Grundlagenbereich ist und die anderen 20% wirklich intensiv, dann aber auch richtig intensiv. Ja. Und Krafttraining, da natürlich enorm viel Ganzkörper. Also da gibt es jetzt nicht so den einen Bereich, den wir besonders brauchen, sondern es muss wirklich der ganze Körper, ja, stabil sein, auf Deutsch.
Ja. Aber da ist, also ich dachte, also ich hatte mir auf jeden Fall immer sehr leicht getan bei natürlich ziehenden Elementen, weil aus dem Calisthenics hat man da eine gute Basis auf jeden Fall mitgebracht. Das heißt, die Themen Hangeln und so weiter war jetzt kein Problem. Das ist natürlich, also wäre wahrscheinlich schon auch eine gute Kraftergänzung für OCR, dass man sagt, man ist ein solider Calisthenics-Sportler. Da kann man, also ich meine, Klimmzüge und so weiter und so fort war ja auch fester Teil deines Trainings. Ich denke, da tut man sich schon ein gutes Stück leichter dann, oder?
Ja, definitiv. Ist es ja, sage ich mal, auch bei Calisthenics der Vorteil, dass man jetzt nicht, ich sag mal, so ein klassischer Disco-Pumper ist, der nur im Bizeps trainiert, das irgendwie cool aussieht, ja? Sondern da ist wirklich auch das Coole dran, dass der ganze Körper ja, in allen Muskelgruppen, sage ich mal, mit angesprochen wird. Ja? Dass man vor allem viel Stabilität auch hat, nicht nur die schiere Kraft, sondern auch Dinge stabil halten zu können. Und ich habe hier und da Sachen aus dem Calisthenics mit in meinem Training aufgenommen, auch um einfach bei den Hanghindernissen, die bei manchen Events sehr, sehr lang sein können.
Okay.
Dabei rede ich von irgendwas 20 Meter Hangeln. Da muss ich es über die Kraftausdauer irgendwann schaffen. Ja. Die habe ich dort manchmal sehr, sehr gut nutzen können.
Okay, verstehe. Also kann man es auf jeden Fall gut kombinieren. Das macht auf jeden Fall Sinn, ja.
Definitiv, ja.
Okay, das heißt, auch da kannst du schon, würdest du auch sa sagen, wenn jetzt jemand rein Calisthenics macht, sage ich jetzt mal, ist ja auch ein Ganzkörper Sport, wenn man die Beine auch mit involviert und zusätzlich laufen geht und sich da ein bisschen drauf fokussiert, dann kann es auch eine gute Vorbereitung sein für ein OCR, beziehungsweise kommt da auch gut voran, oder?
Definitiv, also man tut sich auf jeden Fall an vielen Hindernissen, wo der Großteil der Teilnehmer scheitert, wesentlich besser, ich
Okay.
sagen.
Ja, nice. Was wären von dir so zwei, drei Tipps, den du den Leuten mitgeben kannst, die jetzt sagen, die würden gerne im nächsten Jahr zum Beispiel mal so ein Rennen mitmachen, haben aber noch, davor noch nie ein Rennen mitgemacht? Was würdest du denen mitgeben, so ein OCR 101, damit man mal nicht die Anfängerfehler begeht?
Das ist sehr cool. Punkt 1 ist, OCR ist und bleibt ein Ausdauersport. Deshalb ohne Ausdauertraining wird man dann nicht sehr zufrieden durchkommen. Punkt 2 ist, das, was ich bei dem Event anziehen möchte, auch im Vorfeld mal probieren, ob das wirklich gut funktioniert. Und der dritte Punkt ist, und das ist eigentlich das Wichtigste, einmal mal schauen, was gibt es in der Umgebung für Gruppen, die vielleicht sowas schon machen und da einfach mal mittrainieren, um mal so ein Erlebnis zu bekommen, wie ist es denn, wenn ich 5 Kilometer laufe und alle 600, 700 Meter da eine Kraftübung mal reinstreue. Da ist schon für viele ein böses Erwachen, nach 500 Meter laufen mal 20 Burpees zu machen.
Ja,
Dann
ja.
wieder zu laufen.
Ja, absolut.
Das sind die drei Sachen, die ich absolut empfehlen kann und damit steht man erstmal sehr, sehr gut da.
Okay, das heißt, es gibt mehrere so Trainingsgruppen. Ich glaube, hier in München gibt es auch eine OCA-Gruppe sogar. Weißt du zufällig, wie die sich connecten? Oder generell, wenn man jetzt guckt in seiner Umgebung, gibt es da jemand, ist da so vielleicht Facebook oder was ist da so die.
Also grundsätzlich kann man klar immer bei Facebook schauen, da gibt es OCR Germany, nennt sich das. Das ist eine relativ große Gruppe, wo die Leute recht unverbindlich miteinander kommunizieren. München ist der OCR Munich, das ist ein richtiger Verein,
Okay.
die auch ein absolut geniales Trainingsgelände haben. Da einfach mal sich hinwenden, das sind alles super fluffige Leute, die da Bock haben, auch die Leute zu begeistern, herzlich mit aufnehmen. Von daher keine Scheu haben. Alles sind spannende Leute, die da echt Bock auf Sport haben.
Nice. Nice. Und auch da jetzt quasi über die Jahre hinweg hat sich schon so eine eigene Technik, eine eigene Effizienz auch entwickelt in dem Sport, da auch, sagen wir mal, für die Profis jetzt einfach schneller, besser zu werden. Das heißt, wahrscheinlich sind die Zeiten jetzt von den Profis, von euch da schon noch mal höher als jetzt vor 10 Jahren, oder? Also wird sich schon auch krass entwickelt haben.
Ja, brutal. Also das sieht man gerade so bei diesen 3 Kilometer-Events, also wo es halt wirklich um Tempo geht. Da gibt es so Raketen wie VJ Jones, also gefühlt fliegen die durch die Hindernisse. Wenn man das sieht, das ist geisteskrank einfach. Also vor 5 Jahren schon alleine hätte das nie einer so gewagt, bei einer Monkey Bar irgendwie jeden vierten nur zu benutzen. Aber dann kommt halt einer wie er, der da so durchfliegt und das ist absolut erstaunlich, was da abgeht.
Krass. Und dann hat man es einmal gesehen und dann klar versucht dann jeder das nachzumachen und nachzuholen und so entwickelt sich sowas natürlich dann sehr stark nach oben.
Richtig.
Gibt es in dem OCA Coaches, viele, also selbstständige Coaches, die dann quasi jetzt sowas wie wir machen, klassisches Online-Coaching oder generell Coaching, um die Leute auf Wettkämpfe vorzubereiten, etc. Oder ist das da jetzt weniger oder organisiert sich das mehr in Vereinen oder wie sieht es da aus?
Ja, das ist tatsächlich sowohl als auch. Also der eine Teil ist über Vereine organisiert, die wirklich coole Trainingsangebote bringen. Der andere Teil wirklich solche Online-Coachings. Das sind meist tatsächlich Athleten, die die Erfahrung mitbringen in dem Bereich und ihre eigenen Konzepte an interessierte Sportler weiterreichen. So habe ich das auch eine große Zeit lang oder so mache ich das schon seit einer großen Zeit, dass ich das, was ich in den Jahren gelernt habe, auch an meine Athleten weitergebe, weil im OCA gibt es ein großes Problem, es gibt keine Lektüre darüber, wie trainiere ich.
Ja.
Das ist alles erfahrungswert.
Ja. Ja. Klar, weil ja. Wie im Calisthenics im Endeffekt, da kann man noch so ein bisschen die Lektüre, die Wissenschaft aus dem Krafttraining verwenden, aber es ist trotzdem nirgendwo niedergeschrieben, wirklich, was, wie man jetzt ein Muscle-Up erlernt, wie man Front-Lever erlernt, solche Geschichten, Handstand effizient erlernt und so. Deswegen ist einfach sehr, sehr viel auf Erfahrungswerten basiert. Das ist dann da auch natürlich, und dann, wenn man es selber gemacht hat, kann man das natürlich besser auch weitergeben.
Genau, ich sage mal so, das wirst du mir ja zustimmen sicherlich. Wir haben wahrscheinlich im Training über einige Jahre auch hier und da echt mal einen richtigen Fehler gemacht.
Absolut.
Und gerade aus diesen Fehlern hast du viel mehr Erfahrung rausgezogen, wie wenn es einfach lief, weil dann lief es, da hast du dir keine Platte gemacht. Aber wenn was nicht lief, hast du nachgeschaut, woran hat es gelegen.
Ja,
Ja.
voll. Also dann ist halt die Frage so, okay, warum er hat's, warum habe ich mich verletzt, warum ist es passiert? Und dann, wenn es läuft, läuft es, aber oftmals weiß man vielleicht gar nicht, warum läuft es überhaupt. Und ja, klar, das dann. Klassischer Werdegang von dem Coach, mehr oder weniger. Sehr geil. Gibt es noch irgendwas Abschließendes, was wir noch nicht besprochen haben, wo du sagst, das würdest du ganz gerne noch der Community mitgeben?
Im Prinzip eigentlich nicht. Ich kann wirklich nur jedem Zuhörer einfach mal empfehlen, probiert es einfach mal aus, schaut mal rein in die Community und habt einfach Spaß dabei.
Sehr geil. Wo kann man dich erreichen, beziehungsweise wie kann man dich erreichen, wenn man auch mal noch eine Frage vielleicht hat?
Also grundsätzlich über Instagram, da sind wir wieder bei der Pferdenummer mit Unterstrich dazwischen. Ansonsten über Facebook, über meine Webseite. Also die Kontaktmöglichkeiten sind vielfältig offen.
Okay, hau ich dann einfach auch in die Shownotes rein, damit die Leute einfach da draufklicken können, dann kommen sie zu dir, das ist wahrscheinlich am einfachsten.
Richtig.
Dann bedanke ich mich sehr, Charles, für deine Zeit. Haben eine gute Stunde voll gemacht. Sehr schön. Von dem her vielen, vielen Dank. Und ja, bin gespannt, wann das nächste Event bei dir ansteht. Und vielleicht mache ich auch mal wieder mit.
Ja, gerne. Also du kriegst von mir auf jeden Fall immer einen Freistart, den verspreche ich dir hier, ja.
Sehr
Und
gut.
das tatsächlich beim Braveheart Battle auf der langen Distanz begrüßen.
Okay.
Das ist ein großes Ziel, ja.
Das sind die 20 Kilometer, oder wie viel ist es
Das
dann?
sind 20 Kilometer, hat auch nur 850 Höhenmeter und ein bisschen Skihang dabei.
Alter Vater, okay. Da muss ich noch ein bisschen trainieren, wahrscheinlich.
Du hast noch bis Mitte März Zeit.
Okay. Nächstes Jahr 25 dann. Geil.
Mal sehen.
Charles,
Ja. Sehr schön.
vielen Dank. Hau rein und an euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Bis bald.
Schreib gerne mal in die Kommentare, wie dir diese Folge gefallen hat. Vielleicht machst du OCR, schreib es gerne mal unten rein. Wir veröffentlichen die Antworten immer. Das heißt, vielleicht findest du auch da den einen oder anderen, der diesen Sport auch macht, damit ihr euch connecten könnt. Es war ja doch vielleicht nicht ganz so einfach, da Connections aufzubauen in dieser Sportart. Deswegen schreib es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lass gerne ein Abo da, hier auf diesem Calisthenics Podcast oder wenn du es auf YouTube anschaust, gerne da auch. Und dann wünsche ich dir eine gute Zeit, gutes Training, wenn du mit Calisthenics starten möchtest und eine geile Basis aufbauen möchtest, auch für alle anderen Sportarten wie OCR und so weiter und so fort, dann trag dir sehr gerne jetzt einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com und dann schauen wir uns mal an, wie du gerade trainierst, wo bei dir die nächsten Hebel sind, damit du aufs nächste Level kommst. Und dann vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Mach's gut, dein Flex. Ciao.